Wir sind reich, hat der jülichische Herzog Wilhelm V. einst gesagt. Es ging nicht um Geld oder Gold, sondern um die kulturelle Vielfalt. Und genau darum geht es im herzoglichen Podcast. Um Menschen mit Ideen, die unsere Region gestalten und voranbringen. Für den Herzog im Studio,
Anna Rohowski. Bei mir ist Patrick Weitz, der dem Backwahn vollständig verfallen ist und mit dem ich heute über traditionelle Backkunst und aktuelle Trends sprechen möchte. Schön, dass du da bist und unseren Podcast versüßt.
Ja, hallo, Anna.
Hi, Patrick. Hi. Ja, Weihnachten, da ist Backen natürlich allgegenwärtig. Und da Weihnachten jetzt schon wieder vor der Tür steht, passt du perfekt in diese Folge rein. Stell dich doch bitte einmal kurz vor und erzähl mir von deiner Profession.
Ja. Mein Name ist Patrick Weitz. Ich bin Bäckermeister und habe meine Lehre praktisch als Bäcker gemacht, 3 Jahre, und bin dann wieder in den elterlichen Betrieb zurückgegangen und habe dann nach einem Jahr dann meine Meisterprüfung schon angefangen und habe dann nach 2 Jahren praktisch die Meisterprüfung bestanden über Abendschule. Da ist heute nicht mehr so Trend, sag ich jetzt mal. Heute geht man eigentlich auf so eine Ganztagsschule und macht dann über ein halbes Jahr und macht seinen Meister. Und damals war ich dann mit 22 Jahren schon Meister.
Spannend, das ist sehr früh, ne? Also schon gestartet, sehr, sehr cool, ja.
Und jetzt bin ich praktisch bei uns im elterlichen Betrieb, leite den Betrieb mit meiner Familie zusammen, bin praktisch für die Produktion da zuständig und mach alles im Endeffekt.
Sehr cool, ja. Du sitzt ja quasi hier bei uns um die Ecke. Vielleicht magst du einmal nochmal den Namen von deinem Laden sagen, damit alle Jülicher wissen, worum es überhaupt geht.
Ja, das ist Mainz Weitz hier in Jülich. Mainz Weitz durch meinen Opa auch. Und nachher hat mein Onkel und mein Vater den Betrieb zusammengeführt. Und deswegen ist dann praktisch aus der Bäckerei Mainz, ist dann praktisch Mainz Weitz geworden.
Spannend. Okay, wenn du sagst, dass es den Laden ja jetzt schon richtig lange gibt, dann ist Tradition natürlich für dich auch ein ganz, ganz, ein Schlüsselbegriff sozusagen, ne, in deiner beruflichen Laufbahn. Du hast auch im kurzen Vorgespräch Tradition schon so reingeworfen, dass das was ist, worüber du gerne sprechen würdest. Was bedeutet für dich denn traditionelle Backkunst?
Traditionelle Backkunst ist, dass man altbewährtes praktisch mit Neuem kombiniert, dann Rezepte von früher nochmal aufarbeitet, nochmal verbessert, auf die heutige Zeit ein bisschen umschreibt. Und sag ich mal, wie bei uns, wir haben noch alte Rezepte, die in Sütterlin geschrieben sind, die man dann eben mit vorsichtig irgendwie gucken, dass man die umgeschrieben bekommen. Und das eben zusammen verbinden, sag ich mal, das ist ja auch, sag ich mal, der Beruf ist eigentlich, mit viel Herz muss man den Beruf machen, ne? Und von Kind an wollte ich eigentlich immer Bäcker werden. Und
Gab es jemals einen anderen Beruf, der irgendwie für dich in Frage kam, oder war das einfach die ganze Zeit, die Backstube?
Ja, die ganze Zeit war für mich eigentlich klar, ich werde Bäcker.
Das ist schön.
So ist auch der, sag ich mal, bis zur 10. Klasse, klar, vernünftig seine Schule beendet, aber dann war für mich klar, ich muss eine Lehre machen als Bäcker, und das war natürlich schön dann.
Super. Das klingt toll. Man merkt auch einfach, wie du strahlst, wenn du darüber sprichst. Das ist wirklich, wirklich schön zu sehen. Scheint dich auf jeden Fall zu erfüllen. Das ist echt toll. Du hast gerade schon gesagt, ihr habt super alte Rezepte, die ihr immer noch verwendet. Was für Traditionen quasi habt ihr da? Was sind das für Rezepte? Sind das Brote? Sind das Kekse? Erzähl mal ein bisschen, was ihr da so habt.
Ja, da ist Brot. Sag ich mal, wir machen noch immer unser Graubrot. Das ist ein Rezept von meinem Opa noch. Da hat man macht man noch so wie früher. Oder jetzt Printen, jetzt gerade jetzt in der Weihnachtszeit, jetzt das Printenrezept ist von meinem Uropa noch. Und das hat er damals mal, war der mal auf Wanderschaft, glaube ich, in Aachen, und hat das dann von irgendeiner Bäckerei da mitgenommen.
Spannend.
Und das verwenden wir heute, das machen wir heute noch. Ne?
Das ist echt toll.
Und wir machen denn hier in Jülich, weil wir hier in Jülich ja ansässig sind, auch die Jülicher Printe.
Genau. Was ist da der Unterschied zu der, ich sag mal, klassischen Aachener Printe?
Ja, ist nicht viel Unterschied, aber weil es in jüdischer hergestellt ist, deswegen auch.
Ein bisschen ja, Lokalpatriotismus.
Genau, genau.
Sehr schön, das ist toll. Sehr gut. Okay, ihr seid also ein traditionsreiches Haus. Aber was für Veränderungen musstet ihr vielleicht trotzdem schon so durchmachen? Also in welche Richtung konntet ihr vielleicht Traditionen gar nicht so weiterführen, wie ihr vielleicht ja gewollt hättet?
Okay, da ist natürlich auch viel der Personalmangel in der heutigen Zeit, der dann überwiegend ist. Mhm. Und deswegen muss man natürlich an andere Prozesse im Betrieb umstellen, mhm, wo wir auch in den letzten Jahren viele neue Maschinen dazu bekommen haben, mhm, wo mir aber immer wichtig war, dass dadurch nicht die Handwerksaufarbeitung praktisch verschwindet, praktisch, dass der Kunde gar nicht merkt, hat es jetzt eine Maschine abgewogen oder habe ich es eben mit Hand abgewogen. Mhm. Und das ist natürlich, da gibt es heute sehr viele Maschinen, die man denn dafür einsetzen kann. Und natürlich, um auch ein bisschen aus der Nachtarbeit rauszukommen, mhm, dass man viele Teige heute schon macht für den nächsten Tag. Mhm. Ja, und so hat man dann auch, sag ich mal, dass eine bessere Frischhaltung in dem Gebäck ist, eine bessere Krumeneigenschaft. Also eigentlich wird alles besser, umso länger der Teigling steht. Mhm. Und das ist natürlich, wo man sich in der heutigen Zeit umstellen muss, auch dann viele neue Kühlmöglichkeiten haben muss, wo natürlich intensiv ist mit Energie. Mhm. Ne? Und so muss man sich dann eben umstellen in der heutigen Zeit.
Mhm. Aber natürlich wollt ihr weiterhin auch eine gleichbleibende Qualität bieten. Wie viel Rezepte kommen bei euch so regelmäßig neu dazu? Oder wie viel ist da auch einfach altbewährt?
Also es kommt immer mal ein neues Rezept dazu, aber überwiegend ist alles altbewährte Rezepte, die wir verwenden, die noch auch von meinem Vater, der hat damals auch in der Konditorei in Köln gearbeitet. Da sind auch viele Rezepte her, die wir heute so verwenden wie in den 70er Jahren praktisch. Ne?
Mhm. Hast du einen Liebling? So, was stellst du am liebsten her?
Ja, jetzt ist natürlich die schönste Zeit des Jahres in der Bäckerei. Ne? Und also meine Passion ist eigentlich die Weihnachtsbäckerei. Ne?
Schön, sehr gut. Und was für Plätzchen machst du am liebsten?
Ja, da machen wir Butterspekulatius, Vanillegipfel, Printen, Spritzgebäck, also was man sich so vorstellen kann. Und natürlich so eine ganz Besonderheit, es war mehr konditoreilastig, aber ist der Baumkuchen, ne? Ist, der so Schicht für Schicht dann immer wieder gebacken wird, auch sehr aufwendig, aber das macht schon Spaß.
Super lecker, da kriege ich direkt Hunger. Sehr cool, richtig schön. Ich habe ein paar kleine Entweder-Oder-Fragen mitgebracht. Ja. Und du hast tatsächlich da gerade, ohne es zu wissen, schon so ein bisschen den Übergang eingeleitet. Und zwar hast du eben von Maschinen gesprochen. Wie ist denn das bei dir? Lieber mit der Hand kneten oder den Küchenhelfer benutzen?
Den Küchenhelfer benutzen.
Einfach, weil es effizienter
ja,
ist?
Ja, ist effizienter und dann kann man auch den Teig viel besser bearbeiten.
Okay, aber steckst du deine Hände schon auch nochmal in den Teig
ja,
rein?
Ja, man fühlt, ob der Teig die richtige Konsistenz hat und sowas, da fühlt man immer mit den Händen rein, ja.
Sehr gut, perfekt. Und so grundsätzlich, lieber was Süßes oder was Herzhaftes machen?
Lieber was Herzhaftes.
Tatsächlich? Das kann ich ja nicht verstehen. Und du bist Weihnachtsbäcker? Ich glaub's ja nicht.
Ach so, ich hab verstanden, das herzhaftes Essen.
Ach so, nein, mir ging's ums selber herstellen.
Ah, ums selber herstellen. Nee, denn natürlich Süßes.
Okay, so geht der. Okay, auch verrückt, oder? Ich hätte jetzt erwartet, wenn du es am liebsten auch selber herstellst, das Süße, dass du es dann auch isst. Naja.
Ja, aber wenn man immer damit so konfrontiert ist, dann ist man lieber mal was Herzhaftes, lieber mal eine Frikadelle oder so.
Kann ich verstehen. Backst du denn lieber mit Hefe oder mit Sauerteig?
Beides.
Mhm, okay. Und wenn du nur noch eins davon nutzen dürftest?
Sauerteig.
Okay, weil?
Weil der Sauerteig hat viele Facetten. Also der kann praktisch, man kann Brot machen ohne Hefe und durch eine lange Teigführung von dem Sauerteig dann würde ich Sauerteig bevorzugen.
Okay, alles klar. Vanille oder Schokomuffins?
Schokomuffins.
Gute Wahl. Das freut mich sehr zu hören. Ich bin selber auch die absolute Schokoladenfanatikerin. Sehr gute Antwort. Okay, noch so ein Streitthema. Rosinen im Teig, ja oder nein?
Ja. Früher als Kind nicht, aber heute schon.
Sehr gute Antwort, ich wollte schon sagen.
Heute liebe ich eine Stollen, hätte ich als Kind früher nie gegessen.
Kann ich nachvollziehen. Offenbar bin ich beim Geschmack immer noch das Kind von damals. Naja. Okay. Deko. Puderzucker oder Zuckerguss?
Zuckerguss.
Gute Wahl. Sehr schön. Und als allerletztes, lieber eine richtige Butter oder Margarine zum Backen?
Nee, Butter.
Die guten Zutaten. Ja. Sehr, sehr gut. Das freut mich zu hören. Okay, so, wir haben das Thema Tradition gerade schon ein bisschen besprochen. Allerdings gibt es da draußen ja dieses Social Media.
Ja.
Und im Social Media sind ganz, ganz viele backverrückte Leute unterwegs. Und da gibt es ganz schön viele innovative Backideen und manche davon sind vielleicht auch eher ein bisschen unkonventionell. Lasst ihr euch da manchmal von inspirieren? Spielt das bei euch eine Rolle oder macht ihr eure Tradition und ihr legt euch da lieber drauf fest, was es schon so gibt?
Ne, sag ich mal, da lässt man sich schon mal inspirieren von. Mhm. Und viele Leute kommen ja auch, wenn sie jetzt besondere Torten haben wollen oder sowas, zu uns mit Bildern. Und wir versuchen dann, so wie es möglich ist, das umzusetzen. Oder jetzt, wo der Hype um Dubai-Schokolade ist,
ja,
versucht man das dann natürlich irgendwie mitzunehmen. Und wir haben jetzt eine echt leckere Torte da entwickelt, haben eine Brownie-Masse gemacht und mit dieser Dubai-Schokolade, mit diesem Engelshaar denn da drin, das Pistaziencreme. Und der kommt echt gut an, der Kuchen.
Das klingt auf jeden Fall auch super, super lecker. Da muss ich auch gleich mal vorbeikommen, glaube ich.
Auch schön schokorig.
Auf jeden Fall. Naja, ich sage mal, es sind ja viele DIY-Bäcker da draußen, die zum Beispiel sich gerade vermehrt an Sauerteigbrot probieren oder in der Corona-Zeit ganz, ganz großer Hype Bananenbrot. An jeder Ecke wurde Bananenbrot gemacht. Oder Zimtschnecken jetzt zur Weihnachtszeit sind natürlich auch so ein Ding. Kommen denn da auch Kunden oder Kundinnen zu euch in den Laden und wollen spezifisch wirklich solche Sachen und sagen, fragen nach Tipps oder wollen, fragen vielleicht, ja, wann kommt denn eure Zimtschnecke oder sowas?
Ja, das sind öfters, wo Kunden kommen, wann habt ihr das und das jetzt nochmal? Oder, so.
Könnt ihr das bedienen? Also sagt ihr dann auch spezifisch, ja, das gucken wir uns an, auf jeden Fall, wenn ihr das wollt?
Genau, wir gucken uns das dann an und dann machen wir das natürlich, wie der Kunde das haben will, klar. Ja.
Was hältst du denn von solchen, ich sag mal, unkonventionellen Ideen, wie zum Beispiel, sagen dir Crookies was oder Croffles?
Nee, habe ich schon nicht gehört.
Also offenbar das neue, die neue Trendbackware scheint das Croissant zu sein und das wird jetzt auf verschiedenste Weise ummodifiziert, nämlich zum Beispiel ein Cookie, ein Keks, der, wenn man den aufbricht, dann von innen sich so auffasert wie ein Croissant oder eine Waffel, die von innen dann die Croissant-Struktur hat. Ich frage mich immer, wer auf sowas kommt.
Ja, wie man auf sowas kommt auch. Ne?
Genau,
ja.
Was ist da in der Backstube passiert, dass das und, dabei rumgekommen
ist? Manchmal passieren auch ja durch Fehler und auf einmal hat man ein super neues Rezept. Ne?
Ist dir das schon mal passiert?
Das ist mir schon mal passiert.
Erzähl
ja.
davon.
Ja, wir haben zum Beispiel, wir wiegen uns die Teige eigentlich, also das Mehl und alles, was man jetzt morgen wieder wo wir Teige draus machen, wiegen wir uns heute schon ab. Und dann stehen dann die Eimer so da auf dem Tisch und dann werden die dann in die Maschine reingeschüttet, dann kommt der Sauerteig hinzu, die Hefe, Wasser. Und dann hatte man einen Mitarbeiter von uns in einen Eimer vertauscht.
Ui.
Und hat beide zusammen in einem Kessel reingetan. Und dann ist der Teig gelaufen. Und dann sage ich, ja komm, wir machen einfach mal ein paar Brote davon. Und so ist unser neues Stangenbrot nachher entstanden. Ne?
Verrückt. Ja. Super, das ist ja cool. Ja, ich meine, manchmal braucht es vielleicht auch einfach solche Zufälle, ne, um irgendwie auf ganz neue Ideen zu kommen.
Ja,
spannend.
Und ich glaube, so wird denn früher auch schon mal passiert sein. Wir haben einen Fehler gemacht und so ist dann ein neues Rezept entwickelt worden.
Ganz bestimmt, auf jeden Fall. Ne? Sonst kommt man ja, man muss sich ja weiterentwickeln und das ist super spannend. Finde ich total verrückt. Was hältst du denn von so Menschen, die dann plötzlich zu Hause anfangen zu backen und da die wildesten Kreationen? Findest du das unterstützenswert und hast du vielleicht Tipps für die Bäcker zu Hause?
Ich würde es natürlich besser finden, wenn sie zu uns in den Laden kommen würden und würden bei uns ein Stück Kuchen kaufen oder ein Brot. Bei uns kommen natürlich auch schon mal welche und sagen, kann ich ein Stück Sauerteig haben oder,
wirklich?
Ja, oder Hefe. Und dann unterstützen wir dann natürlich auch so dadurch, wo wir denn den fertigen Sauerteig ihnen praktisch geben, wo sie ihr Brot fertig machen können damit.
Spannend. Ja. Okay, verrückt. Ich muss gestehen, Backen ist bei mir so ein bisschen schwierig. Also ich habe es auch schon geschafft, die Backmischungsmuffins steinhart zu kriegen. Deswegen ist auch verrückt, dass wir hier gemeinsam im Podcast sitzen, wo ich wahrscheinlich die denkbar schlechteste Ansprechpartnerin für so ein Thema bin.
Ich sag mal, das ist natürlich auch schön, wenn die Leute jetzt mal zu Hause backen und ein Brot backen, dass sie auch mal sehen, wie aufwendig ist bei der Herstellung, ein Brot zu machen, ja, dass man das auch wieder ein bisschen mehr wertschätzt noch.
Auf jeden Fall.
Und auch gerade Regionalität, wenn man vor Ort ist, die Backwaren in, sag ich mal, bei uns jetzt hier in Jülich herstellt und sie sofort in den Laden nach vorne bringen und keine hunderte von Kilometern noch durch die Weltgeschichte rumgeführt werden, ist das natürlich auch der CO2-Abdruck. Bei uns ist natürlich viel geringer als wie jetzt woanders wo.
Definitiv. Bezieht ihr eure ganzen Produkte, also die, wie heißt denn das? Oh Gott, warte kurz. Bezieht ihr eure ganzen Zutaten denn auch eigentlich regional?
Ja, also viele Sachen kommen hier aus der näheren Umgebung. Unsere Eier kommen aus der Umgebung hier. Unser Mehl kommt direkt hinter der Grenze aus Belgien. Da ist eine ganz kleine Mühle, Valdieu. Und der macht auch spezielle Mehle. Wenn ich zum Beispiel schon eine Mischung haben will, der wiegt mir das genau schon so ab. Und dann ist es natürlich einfacher für uns, dann auch verschiedene Brote dann herzustellen. Und das ist alles auf natürlicher Basis. Und da ist natürlich spitze, wenn das, also da kommt auch, wenn ich jetzt sonntags merke, ich habe zu wenig Mehl, da wird sofort der Geschäftsführer kommen und wird mir das Mehl noch vorbeibringen. Ne?
Also. Super, das ist echt toll. Wie, du hast gerade schon gesagt, dass das ein echter Aufwand ist, so ein Brot herzustellen und dass ne, jemand, der das zu Hause macht, das dann zumindest mal im Ansatz ne, versteht, was das überhaupt bedeutet, diese Backkunst. Wie lange braucht so ein Brot? Also wie viele Schritte umfasst das so überhaupt, sowas herzustellen? Wie gesagt, ich bin absolut unerfahren, was Backen angeht. Deswegen, du kannst mir alles erzählen.
Ja, ich sag mal, bis man, sag ich mal, in jedem Brot, wo Roggenmehl drin verarbeitet ist, muss ein Sauerteig rein. Ja, also wenn ich jetzt 70% Weizen, 30% Roggen habe, muss das Roggenmehl immer versäuert werden. Weil Roggenmehl ist ohne Sauer nicht backfähig.
Oh, spannend.
So ein Weizenmehl, jetzt zum Beispiel ein Teebrot, 100% Weizen, kann ich so verbacken. Brauche ich auch keinen Sauerteig für. Aber immer wenn Roggenmehl drin ist, brauche ich Sauerteig. Und wenn wir den Sauerteig zum Beispiel, unser Sauerteig, den führen wir jetzt schon seit zig Jahren ja, und führen den immer weiter. Der kommt dann immer wieder ein Anstellgut mit Roggenmehl und Wasser wieder aufgefüllt. Und so muss man den weiterziehen. Und der muss 18 bis 24 Stunden abstehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel vergessen habe, einen Sauerteig zu machen, kann ich morgen kein Brot machen.
Verrückt, ja. Das ist nicht mal eben so schnell. Ne? Genau. 15 Minuten in den Ofen und gut ist.
Genau, also das ist schon ein ganz langer Prozess. Und wenn dann praktisch der Sauerteig nach 24 Stunden die Reife erreicht hat, dann muss praktisch wieder der Hauptteig dann gemacht werden. Und der läuft dann auch, wir haben dazu einen Hubkneter, nennt sich der, wo der Teig auch schon schonend praktisch läuft und nach 30 Minuten dann fertig ist, dann muss der Teig wieder eine halbe Stunde liegen, dann wird der Teig aufgearbeitet, dann liegt er wieder eine halbe Stunde, dann wird er lang geformt, dann liegt er wieder eine halbe Stunde, dann wird er dann in den Gärraum gefahren. Also bis zum Brot fertig ist, nachher vergehen so 2-3 Stunden. Und ich sag mal, morgens, wir fangen um 2 Uhr in der Backstube an.
Oh je.
Und ja, da gewöhnt man sich auch dran. Und mir hat das nie was ausgemacht. Und dann ist man natürlich nervös, bis so die ersten paar Brote aus dem Backofen, weil man hat ja schon 3-4 Stunden gearbeitet, bis die ersten Brote dann aus dem Ofen kommen. Und dann ist man eigentlich jeden Morgen so ein bisschen nervös. Hat alles gut geklappt? War der Sauerteig gut? Ne? Und wenn dann die ersten Brote aus dem Ofen sind, dann wird man dann ein bisschen ruhiger auch wieder in der Backstube. Und da macht man praktisch wieder auch Vorarbeiten für den nächsten Tag.
Wow, das ist, finde ich, jetzt eigentlich unvorstellbar. Das ist total verrückt, wie viel Zeit da reingeht. Und dann gehe ich, die ich morgens aufstehe, 1,5 Minuten in die Bäckerei und kaufe mir ein Brötchen und bin dann wieder raus. Und dann ist es am Ende nur so ein stinknormales, normales Brötchen. Und da ist trotzdem ohne Ende viel Zeit reingeflossen.
Ja, da ist wirklich, also bei einem Brötchen, da fließt ja noch mehr Zeit rein, weil es ja wirklich am Tag vorher gemacht wird.
Ja.
Und dann über wir nennen das Gärunterbrecher, da wird praktisch die Gärung unterbrochen. Dann bleiben die Teiglinge bei minus 5 Grad stehen. Und dann fährt der Gärunterbrecher ganz langsam in der Temperatur wieder nach oben, bis er dann nachher 18, 20 Grad erreicht hat. Und wenn wir dann morgens runterkommen in die Backstube, dann können wir die Teiglinge da rausholen und können dann, so wie Bedarf ist, die Teiglinge da rausbacken. Und so ist natürlich ein Riesenaufwand, den man vor der Theke niemals sehen würde. Deswegen ist es auch sehr wichtig, sag ich mal, auch schade eigentlich, dass es immer weniger kleine Handwerksbetriebe gibt. Ich glaube, so unser Beruf wird mal in 10, 15, 20 Jahren, dass man alle 100 Kilometer mal fährt und sieht dann nochmal so eine kleine Handwerksbäckerei. Das ist natürlich den Generationen geschuldet.
Ja, einfach, also Handwerksbäckerei im Sinne von nicht eine große Kette, die irgendwo zentral backt und dann in die einzelnen Filialen ausliefert, ne?
Genau.
Das stimmt, aber das ist definitiv, also auch wenn man sich hier natürlich mal die Region so anschaut, ne, in den einzelnen kleinen Örtchen rund um Jülich drumherum oder so, da fällt jetzt bestimmt auch ganz vielen Hörerinnen und Hörer die ein oder andere Bäckerei ein, ne, die es jetzt so gar nicht mehr gibt.
Klar, früher war eigentlich rund um Jülich in jedem Dorf waren mindestens 2, 3 Bäcker und die sind leider nicht mehr. Ne? Sag mal, das ist natürlich eine Entwicklung, die nicht so toll ist. Ist natürlich auch mit Auszubildenden immer schwieriger. Und ich finde auch, sag ich mal, wo wir über Tradition gesprochen haben, dass dadurch die Tradition natürlich verloren geht.
Sicher.
Ja, wenn wir nur noch große haben, dass dann auch viele Rezepte, die von früher gar nicht mehr weitergegeben werden, weil die immer auch von Gesellen dann weitergegeben worden sind. Und das geht natürlich dann, umso weniger da sind, verloren.
Ja, definitiv. Und das ist sehr schade, ne? Weil das macht es ja irgendwie auch aus, ne? Das gibt dem einzelnen Betrieb auch dann irgendwie noch so ein bisschen eine Seele, wenn man weiß, boah, da steht jetzt in der x-ten Generation jemand hinter der Theke oder in der Backstube, der macht gerade das Brot, was sein Großvater erfunden hat,
ja,
sozusagen.
Genau.
Ne?
Ja, genau.
Das
und sag ich mal, da
toll.
Ist natürlich in den letzten Jahren auch die Wertschätzung wieder mehr geworden. Zu der Qualität auch und zu der Machart. Aber natürlich muss das noch mehr in den Fokus gerückt werden, dass man wirklich sagt, wir gehen zum Örtlichen und wir kaufen regional, weil dann können wir auch dadurch die Umwelt was Gutes tun. Ne? Nur wenn nachher keiner mehr da ist, dann müssen wir natürlich auch fahren oder
ja,
dass wir nochmal einen sehen.
Ja, und das wäre natürlich wirklich schade. Das möchten wir, nicht.
Ja.
gut, wir haben jetzt gerade nochmal die Brücke zur Tradition geschlagen, obwohl ich eigentlich nochmal über die Trends sprechen wollte. Und zwar, wie viel Zeit hast du, um irgendwie spezielle Sachen, die ihr vielleicht gar nicht in der Produktion so drin habt, ne, die ihr quasi jeden Tag in die Theke legt. Wie viel Zeit hast du, sowas Neues auszuprobieren? Machst du das?
Ja, jetzt gerade in der Weihnachtszeit nicht, dann sind wir natürlich voll ausgebucht.
Natürlich.
Und aber jetzt im Januar, wenn es dann wieder ein bisschen ruhiger wird, dann lasse ich mir schon der eine oder andere neue Ideen einfallen. Ich habe auch einen 11-jährigen Sohn, der lässt sich auch sehr viele Dinge schon einfallen. Der ist, sag ich mal, wie ich früher, ne, jetzt auch mit in der Backstube immer.
Schön.
Und dann ist natürlich als Vater auch schön, dann zu sehen, wie er sich schon Rezepte einfallen lässt oder man Brot anders machen. Und dann sagt er immer zu mir, Papa, du klaust mir meine Ideen, ne, wenn die dann im Laden sind und die dann auch noch gut laufen. Ja.
Ach,
und da haben wir zum Beispiel mit einem Schwarzbrot, haben wir morgens war der volle Schule mal runtergekommen und wir wohnen direkt über der Bäckerei. Und hat dann Schwarzbrot mitgemacht und sagte, Papa, soll man nicht mal so kleine Schwarzbrote machen, so kleine, lange, runde? Ja, und dann haben wir das gemacht und dann ist dann im Laden voll der Trend geworden.
Richtig schön. Ja. Ach, das ist toll. Und dann ziehst du quasi auch schon ein bisschen die nächste Generation daran, genau, ne, ans Bäckerhandwerk. Das ist toll. Sehr schön. Hast du denn eine Liste so ein bisschen? Also kannst du anteasern, was du im Januar so in deiner Backstube ausprobieren wirst? Oder ist das geheim?
Das ist ein bisschen geheim noch.
Okay, na gut, ich verstehe, das ist in Ordnung. Ich habe noch eine Frage in persönlicher, also mit persönlichem Anliegen. Und zwar, liebe ich Zimtschnecken?
Ja.
Wie mache ich denn die beste Zimtschnecke?
Einen schönen Hefeteig.
Mhm.
Wo ich dann den schön gehen lasse.
Mhm.
Und dann mache ich einen Vanillepudding.
Mhm. Das habe ich ja noch nie gehört. Erzähl mehr. Mhm.
Ja. Das sind schon leichte Ideen für nächstes Jahr.
Ah, okay. Gut zuhören, liebe Hörenden.
Schönen lockeren Vanillepudding, wo ich den dann abkühlen lasse und dann Zimtzucker noch in den Vanillepudding mit einrühre und dann nachher den Hefeteig schön ausrolle in die dann den Pudding mit Zimt auf die Teig drauf mache und dann wieder schön zusammenrolle und dann schneide und dann aufs Blech lege.
Braucht es ein Topping? Das ist ja so dieses Frosting oder so, ist ja im Moment so total in. Braucht es das oder brauche ich das bei deiner Premium-Zimtschnecke gar nicht mehr?
Ja, ich würd's ein bisschen dann mit Zuckerguss.
Ja, Puderzucker oder Zuckerguss, lieber den Zuckerguss. Ne?
Genau.
Ich erinnere mich. Sehr gut.
Und vielleicht noch ein bisschen in dem Zuckerguss noch ein bisschen Zimt auch wieder mit rein.
Damit es so richtig schön weihnachtlich wird.
Genau.
Okay, jetzt sind wir schon beim Thema Weihnachten. Und ich hatte dich im Vorfeld gebeten, dir mal Gedanken zu machen, ob es ein Plätzchenrezept gibt, was du mit unseren Hörerinnen und Hörern teilen möchtest. Was sind denn Patricks Superplätzchen?
Ja, meine Superplätzchen sind das Butterspekulatius.
Mhm.
Das ist wirklich noch ein Rezept von ganz früher.
Mhm.
Und das Besondere daran ist eigentlich, weil wir da Butterreinfett für benutzen.
Mhm.
Und Butterreinfett hat 99,9% Fettanteil.
Mhm. Nicht gut für die Figur, aber,
ja, aber für den Geschmack.
Für den Geschmack, genau. Und fürs Herz.
Genau. Ja, und dann gibt es natürlich noch so ein 1-2-3 Mürbteig. 1, 2, 3 heißt praktisch Zucker, Fett, Mehl.
Mhm.
Und dann ist ein Teil Zucker, zwei Teile Fett und drei Teile Mehl.
Mhm.
Man kann sich dann auch gut merken, das hat früher mein alter Berufsschullehrer gesagt, wenn man zu feine Mürbteig, Zucker, Fett, Mehl, und dann hat man eigentlich ein gutes Plätzchenrezept auch zum Ausstechen, was man gut zu Hause machen kann. Wenn jetzt mit Butterspekulatius ist, natürlich, wir haben da so eine Gebäckformmaschine, wo der Teig, der ist ziemlich bröselig. Der muss auch so sein, damit das Plätzchen nachher schön knusprig ist. Das ist dann wie so ein Streusel und den kriegt man natürlich schlecht ausgerollt mit dem Rollholz oder so. Und deswegen ist natürlich dieser 1-2-3 Mürbteig zum Ausstechen perfekt und nachher auch wieder, kommen wir wieder auf Zuckerguss. Schön mit Zuckerguss zu veredeln.
Genau, Zuckerguss und ein paar Streusel. Das finde ich gehört ja immer dazu.
Ja.
Es muss ja auch fotogen sein, ne? Man muss ja auch mittlerweile alles teilen, was man so in der Küche fabriziert hat.
Ja, richtig.
Okay, so, ich habe noch eine Frage. Wenn du einen Weltrekord zum Thema Backen aufstellen müsstest oder würdest, welcher wäre das? Die meisten Plätzchen in der Stunde oder das schnellste Sauerteigbrot?
Die meisten Plätzchen in der Stunde.
Klingt das gut?
Ja.
Sehr gut.
Ja, wir hatten nämlich dieses Jahr einen Riesenauftrag, wo wir 1811 Kilo Weihnachtsgebäck praktisch für einen Kunden herstellen mussten.
Wow.
Da war natürlich dieses Jahr das erste Mal und das hat alles super funktioniert.
Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön. Dann
Sehr
war
schön.
auch sehr viel Schweißarbeit.
Das glaube ich. Wow, das ist ja eine Wagenladung. Das kann ich mir ja gar nicht vorstellen, so
Ja,
viel
ich sag
Plätzchen.
ja, der Kunde hat das alles immer mit und mit ja abgeholt. Ich schätze gern auch mal nachher auf einen Haufen gesehen, wie viel Plätzchen auf einen Haufen das gewesen wäre.
Wow, das ist echt. Oh, so viel kann man gar nicht essen. Verrückt. Na gut. Okay. So, wir haben ein bisschen über Tradition gesprochen. Wir haben ein bisschen über Innovation gesprochen. Jetzt liegt natürlich nahe, dass wir die alles entscheidende Frage am Ende noch stellen. Was ist denn jetzt der Weg oder was ist der Way to go für die Zukunft, für das Backhandwerk? An der Tradition festhalten oder die Innovation mitnehmen?
An Traditionen festhalten und sich immer auf die neuesten Trends einstellen, dass man nie stehen bleibt, weil wenn man nicht mit der Zeit geht, geht man mit der Zeit. Und aber immer altbewährtes in den Fokus rücken und da sich immer Neues nicht verschließen, sag ich mal.
Das klingt nach einem super, super guten Abschlusswort. Wenn du bereit bist, würde ich in die Abmoderation übergehen.
Ja.
Perfekt. Wir sehen also, dass es ganz egal ist, ob wir Familienrezepte auspacken oder TikTok-Trends folgen. Backen ist vollkommen individuell und Tradition und Innovation gehen dabei definitiv Hand in Hand. Vielen Dank, lieber Patrick, dass du uns an deinem Backwahn hast teilnehmen lassen. Weiterhin ganz, ganz viel Erfolg beim Zaubern in der Backstube. Mach's gut und bis bald.
Ja, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Das
Dankeschön.
freut mich. Ciao.
Das war's mit unserem herzoglichen Podcast. Falls es euch gefallen hat und ihr keine weitere Folge verpassen wollt, freuen wir uns über euer Abo und Weiterempfehlung. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.